Stoff. Menschen und Themen am Sonntag.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gesprächsstoff am Pfingstsonntag. Mein Name ist Alina Samoni-Karner und ich darf heute einen Herrn begrüßen, der weit gegangen ist, aber gegen den Strom gegangen ist, wenn man so sagen kann. Herzlich willkommen, Peter Gamperl.
Guten Morgen und danke, dass ich kommen durfte.
Schön, dass Sie da sind. Herr Gamperl, ich habe es schon angesprochen, Sie sind sehr weit gegangen. Genauer gesagt sind Sie den Jakobsweg gegangen, aber verkehrt herum. Also nicht rückwärts gegangen, sondern von der Strecke her rückwärts.
Ich bin zurückgegangen, ja.
Zurückgegangen, genau. Normalerweise ist ja Santiago de Compostela das große Ziel der Pilgernden. Für Sie war es aber der Startpunkt und das Ziel war das Grab Ihrer Frau in Hartberg.
Also Auslöser war, dass meine Gattin 2024 an Krebs verstorben ist, nachdem sie 2 Jahre lang sehr hoffnungsvoll gegen die Krankheit gekämpft hat. Und ich habe einfach für mich den Weg gefunden, dass ich den Weg gehen möchte, einfach als Trauerbewältigung, einfach als Weg zurück ins Leben. Ich bin am Grab einer Frau gestartet, aber quasi nur eine Muschel hingehängt und bin dann nach Santiago geflogen und mit einem Freund gemeinsam von Finisterre am Ende der Welt gestartet und zurückgegangen. So quasi zurück ins Leben. Und das war der Auslöser und das hat mir sehr gut getan und hat mir sehr geholfen.
Sie sagen ja selbst, der Jakobsweg war für Sie ein Weg zurück ins Leben.
Ja, ich bin den Jakobsweg schon klassisch einmal gegangen, früher komplett rüber und dann zum Schluss mit meiner Gattin gemeinsam bis nach Finisterre, ans Ende der Welt. Also ich habe den Jakobsweg damals schon genossen, einfach für mich als wichtige Entscheidung zu treffen. Der hat mir auch in der ersten Phase schon sehr geholfen und jetzt war es eben ein Weg zurück ins Leben. Ich war nach dem Tod meiner Frau natürlich so wie erwartet ist wahrscheinlich nicht ganz, habe ich einfach gewisse Entscheidungen gehabt, die ich nicht treffen wollte. Und der Jakobsweg war für mich eine Gelegenheit, mit diesen Dingen quasi in Ruhe fertig zu werden, darüber nachzudenken, einfach wiederum sich zu besinnen, wie das Leben weitergehen könnte. Und ich habe die Gelegenheit gehabt, das zu machen und habe das eben dann im Oktober umgesetzt und bin dann zurückgegangen. Das war wirklich ein Weg zurück ins Leben, zurück in eine neue einen neuen Lebensabschnitt eigentlich, ja.
Das heißt, gerade wenn man solche Schicksalsschläge erlebt, dann kommen viele Fragen, man sucht Antworten und die haben Sie durch das Gehen bekommen?
Genau. Also wie meine Frau dann gestorben ist, also bis solange sie war 2 Jahre lang an Krebs erkrankt, da hat man sehr viel Kraft, sie zu unterstützen. Wir konnten einen Teil der Liebe, die sie uns gegeben hat, wieder zurückgeben. Aber nach dem Tod, war nach Weihnachten, das hat man auch noch versucht, gut zu die Kinder gut zu bringen. Irgendwann war die Luft heraus. Und ich habe dann Gott sei Dank die Kur besuchen können. Und da hat sich schon mehr Gedanken gefestigt, dass man gewisse Entscheidungen, die halt angestanden sind, zum Beispiel ändert man sich beruflich, was macht man mit dem Haus, ist man nochmal bereit für eine neue Partnerin. Die wollte ich damals und konnte ich damals nicht beantworten. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dann diesen Jakobsweg zu gehen. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich halt diese Entscheidungen, die ich nicht treffen wollte oder konnte, einfach auf die lange Bank zu schieben und zu wissen, ich habe dann einmal Zeit dazu und kann das dann machen.
Jetzt denke ich mir gerade am Anfang, in den ersten Tagen kreisen die Gedanken permanent eben um diese Fragen, um dieses Thema. Hat sich das dann mit der Zeit durch das Gehen sozusagen aufgelöst?
Etwas hat sich schon vorher aufgelöst. Es hat mir schon geholfen, dass ich gewusst habe, ich gehe den Jakobsweg. Mhm. Damals war mir nur Jakobsweg mal eingefallen. Dann habe ich mich erinnert an die Pilgerbegleiterausbildung. Da habe ich eine Kollegin, die hat eine Abschlussarbeit gemacht, die Idee gehabt hat, nicht zu einem Wallfahrtsort hinzubilgern, sondern von einem Wallfahrtsort heimzugehen, also quasi zurück ins Leben zu gehen. Und dieser Gedanke hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang, seit dieser Ausbildung halt nicht mehr losgelassen. Und eben ist dann, wie ich dann Jakobsweg entschieden habe, ist mir eine Idee gekommen, eben rückwärts zu gehen, oder zurückzugehen. Ja. Und es haben sich einige Fragen und Gründe, warum ich hingegangen bin, hat sich dann also langsam entwickelt. Einige Gründe, wie zum Beispiel Partnerin, habe ich schon das Glück gehabt, eine neue Partnerin zu finden, bereits vorher. Ich habe auch das mit der Wohnsituation mit den Kindern besprochen und gelöst. Auch der Job hat sich nichts geändert und das hat auch gepasst. Aber trotzdem war es für mich wichtig, diesen Weg zu gehen, einfach zu starten. Ich habe nicht gewusst, ob ich ihn schaffe, auch von der Jahreszeit her nicht. Auch körperlich war ich nicht in der unbedingt besten Voraussetzung. Aber es war einfach wichtig, loszugehen und es zu versuchen. Und dass es so gut gegangen ist, da habe ich sicher auch Unterstützung von oben gehabt. Es hat dann einfach sehr gut entwickelt und hat mir sehr geholfen, einfach diesen Prozess der Trauerbewältigung oder des Lebens ins Leben zurückzufinden, mit diesem Weg und durch diesen Weg noch besser zu gestalten.
Sie haben zu Beginn, bevor Sie losgegangen sind, die Jakobsmuschel am Grab Ihrer Frau aufgehängt?
Ja, das war mein Startpunkt. Das war der Startpunkt, weil ich am Grab meiner Frau, ich habe meine Jakobsmuscheln zu ihr aufs Grab gehängt und habe gesagt, ich werde alles versuchen, ihn in 4 Monaten wieder abzuholen. Das war der Zeitraum, den ich mir gesetzt habe. Ich habe schon vorher die Eheringe miteinander verketten lassen und habe die dann als Kette, als eine Halskette mit Lederband herumgetragen, also mitgetragen den ganzen Weg. Und die hängen jetzt beide, die Muscheln und die Eheringe hängen jetzt bei mir im Schlafzimmer als quasi Erinnerung an den Weg, an meine Gattin und so. Ist für mich sehr stimmig.
Sie haben die Jakobsmuschel dort wieder abgeholt, dazu genau. Kommen wir noch. Zunächst aber, wir erfüllen ja unseren Gästen im Gesprächsstoff auch immer gerne Musikwünsche. Und der erste Musikwunsch, den Sie sich ausgesucht haben, ich finde, es gibt kaum einen Musiktitel, der passender wäre als der von Herbert Grönemeyer, Der Weg.
Genau. Also vor allem die Passage, du hast jeden Raum mit Licht durchflutet, das ist einfach, wenn ich die Passage auf meine Frau zugestimmt hat. Und das, also irgendwie, wenn ich das höre, da habe ich eine Gänsehaut, die Freundin meines Sohnes hat ihn auch beim Begräbnis vorher gesungen.
Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, die Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben. Es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden, nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten, haben uns verzettelt, uns verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. Es war ein Stück vom Himmel, dass es dich gibt. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Noch die Schnobe, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Den Film tanzt in einem silbernen Raum, vom goldenen Balkon, die Unendlichkeit bestaunt, alles versunken, trunken, und alles war erlaubt, zusammen im Zeitraffer mit Sommernachtstraum. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Mördisch nur deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Dein sicherer Gang, deine wahren Gedichte, deine heitere Würde, dein unerschütterliches Geschick. Du hast der Fühlung deine Stirn geboten, hast sie nie verraten, deinen Plan vom Glück, deinen Plan vom Glück. Ich gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert, neue Zeitreise, offene Welt. Habe dich sicher in meiner Seele, ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt.
Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, der Jakobsweg begleitet Sie ja schon viel länger. Sie sind 2010 das erste Mal 2007, einige Etappen gegangen.
2007 habe ich gestartet, bis 2017 dann bin ich den Weg von Siebenbrunn, meinem Heimatort, bis nach Santiago gegangen. in Etappen. Meine Kinder waren damals klein oder kleiner und ich konnte nicht so lange Zeit nehmen. Habe durch einen Freund erfahren, dass es den Jakobsweg oder dass es nicht den Jakobsweg gibt, sondern die Jakobswege. Jeder Weg nach Santiago ist ein Jakobsweg und dass man ihn auch von zu Hause starten kann und eben in Etappen gehen kann. Und das hat mir meine Frau ermöglicht. Sie hat inzwischen, während ich der Urlaub war, auf die Kinder geschaut und den Haushalt geschaukelt und ich war eben 10 Jahre lang so quasi unterwegs. Ein Teil auch mit ihr und habe also das dann 2017, was ich bin mit einer Gruppe, also bin dann alleine angekommen und zwischendurch auch mit Gruppen und so hat gut funktioniert und hat mir sehr viel bedeutet, dieser Weg. Auch sehr viel bei Entscheidungen geholfen, eine familiäre Entscheidung, Schulwechsel eines Sohnes ist angestanden, das mir, damit hat mir der Jakobsweg geholfen. Ich habe in der Zeit auch meinen Beruf gewechselt, also nicht Beruf, aber einen anderen Job angenommen, hat mir auch der Jakobsweg bei dieser Entscheidung geholfen und das. Und sonst war es einfach eine Dankbarkeit, die ich da empfunden habe für das Leben, das ich damals hatte. Und das war wunderschön für mich, eine Erfahrung.
Das heißt, Sie sind da auch Teile, Strecken mit Ihrer Frau gemeinsam gegangen, genau, die Sie jetzt bei Ihrem Weg zurück dann alleine gegangen sind.
Genau, ja.
Richtig, das ja, war vermutlich emotional auch eine Herausforderung.
Das war die größte Herausforderung, richtig. Mit meiner Gattin bin ich die letzten 200 Kilometer nach Le Puy en Velay gegangen. Das ist so ein Knotenpunkt, ein wichtiger Punkt für französische Jakobspilger. Und die letzten 200 Kilometer bis dorthin, das die Via Gepenensis hat dort endet und die Via Bodiensis in Frankreich beginnt, die bin ich mit meiner Frau gegangen. Das war damals 2013 eine sehr tolle Erfahrung, auch eine Partnererfahrung, alleinig zu zweit unterwegs zu sein im Land, alles mitzuhaben, was man braucht. Also wir haben wirklich nur mit Rucksack unterwegs gewesen, in einem Land, wo man die Sprache nicht beherrscht. Das Wettermäßig war auch nicht immer ganz ideal. Also wenn man das übersteht ohne Mord und Totschlag, dann ist man bereit für eine längere Beziehung. Und das hat uns sehr gut getan. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Und natürlich jetzt beim Zurückgehen war gerade diese Strecke schon sehr emotional für mich zu gehen. Ja. Aber die wichtigste wahrscheinlich auf diesem ganzen Weg.
Sie haben jetzt gesagt, das war eine emotionale Herausforderung. Aber so ein Pilgerweg ist ja auch in anderen Hinsichten eine Herausforderung. Also Sie sind Ende September, Anfang Oktober gestartet, sind im Jänner zurückgekommen. Das heißt, nicht gerade die Zeit, in der man normalerweise solche Pilgerwege geht.
Genau. Ja, da gibt es auch welche Gründe, das, warum ich also diese Zeit gegangen bin. Die Gründe habe ich mit meinen Freunden und auch mit einer Psychotherapeutin, eben nach dem Tod meiner Gattin, sehr genau erörtert und besprochen. Zum einen war es einmal für mich persönlich wichtig, dass ich also zu Hause quasi ankomme, auch nach dem Tod, dass ich das Haus, das ich mit meiner Frau gemeinsam gebaut habe, das auf ihre Handschrift getragen hat, also es ist üblich, dass die Frau einrichtet, die alles aussucht, dass ich einfach das so umgebaut habe, dass ich den wohnen möchte. Also ich habe zum Beispiel das Schlafzimmer behalten, aber ich habe das Ehebett nicht ausgehalten. Diese zwei Matratzen waren für mich unmöglich. Ich habe zum Beispiel die Küche erhöhen müssen. Meine Frau war 1,57, also 30 cm kleiner als ich. Ich habe wenig gekocht, aber wenn ich gekocht habe, dann habe ich das ganze Kreuzweg getan. Ich habe die Küche erhöht, ich habe auch die Kleider, Verwandtschaft, Freundschaft, ich habe mir einiges behalten, aber sie haben einfach das Haus so adaptiert, dass ich dann wohnen möchte und wohnen kann darin. Das war unbedingt wichtig, dass ich das vor meiner Reise mache. Mhm. Dann war ein Grund, meine Kinder, sie sind alle drei erwachsen, sie haben alle drei Partner, sie brauchen mich in diesem Sinne nicht, aber ich glaube schon, dass es wichtig war, dass ich ihnen zumindest noch einen Teil ihres gewohnten Lebens bieten konnte, auch nach dem Tod der Mutter. Dass sie noch da war, dass der Kühlschrank voll war und dass sie einfach kommen konnten und auf den Küchentisch setzen konnten, dass wir gemeinsam Weihnachten und Ostern gefeiert haben, dass einfach jemand da war. Ich glaube, es hat auch ihnen und auch mir gut getan, dass mir das möglich war. Dann war noch ein Grund, meine Kollegen, ich habe also während der Krankheit meiner Frau sehr große Unterstützung von meiner Firma, von meinen Kollegen bekommen. Ich habe jede Homeoffice-Zeit bekommen, die ich gebraucht habe, wenn ich eine Zeit gebraucht habe für die Krankenbesuche. Ich bin da wirklich sehr großartig unterstützt geworden. Und ich hatte im September ein Projekt zum Abschließen in der Firma. Das hätte sie wahrscheinlich ohne mich auch genauso gut geschafft. Aber ich wäre mir einfach dumm vorgekommen, wenn ich die da alleine gelassen hätte. Und ich wollte es unbedingt im Beginn des Trauerjahres also starten. Meine Frau ist im Dezember gestorben. Ich wollte es also vor dem ersten Todestag starten. Und ich wollte zu meinem 60. Geburtstag, der war im Februar, zurück sein. Also dachte ich dann mit Oktober bis Jänner 4 Monate ganz gut aus.
Damit war die Zeitspanne ziemlich gut vorgegeben.
Gut vorgegeben, ja. Und dass es Winter geworden ist, ja, das war halt so. Das war halt das. Das nachtet aber, ja.
Das hat aber bestimmt so seine Facetten gehabt, oder? Also von Nebel, Kälte, nehme ich mal an, war da alles dabei.
Genau, also der erste Abschnitt in Spanien war wunderschön. Ich hatte großes Glück mit dem Wetter. Ich bin mit kurzer Hose, kurzen Leibchen gegangen. Ich hatte, glaube ich, 2 oder 3 Regentage in diesen ganzen 6 Wochen, meinen ersten Abschnitt, den ich gegangen bin. Es war wirklich wunderschön. Ich habe sehr viele Pilger getroffen, auch zwar nur kurz, weil wir in die falsche Richtung gegangen sind, aber in Herbergen und so konnten wir tolle Gespräche führen. Bin dann nach Frankreich gekommen, auch nach dem wunderschönen Wetter über die Pyrenäen drüber. Frankreich war auch noch sehr schön zu gehen, ersten Abschnitt. Und da war es eher eine körperliche Herausforderung. Also da war es wirklich, ja, ich habe mit 112 Kilo gestartet. Die Ärzte und meine Kinder waren da mit großen Sorgen, dass ich es schaffe. Ein Arzt hat gesagt, okay, ich kann mir schon vorstellen, dass man das geht, aber du nicht. Oder meine Kinder haben Urlaub mit der Bahn, ich bin den Berg raufgegangen und ich habe meiner Meinung nach eh ganz gut gegangen, aber anscheinend dürfte ich doch etwas geschnauft haben. Dann die Kinder haben gesagt, Papa, du musst trainieren, das geht nicht. Und
Jakobsweg. Haben Sie trainiert davor?
Ich habe ein bisschen trainiert, aber zu wenig.
Okay.
Aber ich habe schon was gemacht. Also ich bin mal in die Zelle gegangen, so unten gegangen, die Schuhe eingegangen. Aber es war lustig, nach 7 Tagen habe ich mal angerufen zu Hause. Mein jüngster Sohn David hat dann zu mir gesagt, gratuliere Papa, du hast schon länger durchgehalten, als wir geglaubt haben. Nein, das war ganz gut. Und körperlich war es natürlich eine Herausforderung, aber ich hab schon gewusst, dass ich längere Strecken gehen kann. Ich habe auch gewusst, wie ich mich ungefähr verhalten muss, auf was ich schauen muss, auf was ich achten muss. Und das ist dann immer besser geworden. Und ich habe ein bisschen abgenommen und das ist dann ganz gut gegangen. Ja.
Und dann in der Schweiz ist es kalt geworden?
Ja, richtig kalt ist es in Österreich geworden, in der Schweiz und Frankreich. Also ich habe dann in Frankreich nach 6 Wochen Pause gemacht. Ich bin dann dankenswerterweise Großvater geworden, habe die kleine Lea und meine Tochter besucht in Wien, habe eine Woche quasi Urlaub gemacht und bin dann in Frankreich weitergegangen, habe allerdings eine Strecke von ungefähr 400 Kilometern ausgelassen, eben auf der Via Podiensis, eigentlich die schönste Strecke von Moissac bis Le Puy oder halt Le Puy bis Moissac. Die bin ich allerdings schon zweimal mit einer Gruppe gegangen und das ist einfach die landschaftlich schönste Strecke. Und dort gibt es aber wenig, also es gibt schon Herbergen, aber die haben alle geschlossen gehabt, ab Mitte Oktober, Ende Oktober, und ich war im November unterwegs, waren die meisten Herbergen geschlossen. Und da hatte ich wirklich Probleme, Quartier zu bekommen. Deswegen habe ich bewusst diese Strecke ausgelassen und bin dann in Le Puy wieder gestartet, Richtung Schweiz. Das waren ungefähr noch 53 Kilometer, diese Via Gebenensis, die ich eben vor 2013 mit meiner Gattin gegangen bin. Und da bin ich dann weitergegangen. Und ab da ist es dann halt, war es eher mehr ein mentales Problem als ein körperliches Problem. Vor allem im Teil, erst einmal die Strecke, die hat mich sehr viel Erinnerung wieder hochgeholt. Wenig an den Weg, aber viel an die Gespräche, die meine Frau geführt hat. Wir waren damals in einem kleinen Lebensumbruch dabei, einfach, wo wir sehr viel diskutiert haben und sehr viel wieder erinnern konnten. Das war also sehr emotional, aber sehr wichtig, dass ich das gegangen bin. Und das war nicht ein mentales Problem, weil dort um diese Zeit ist niemand unterwegs mehr. Ich war immer alleine unterwegs. Also, jetzt gehst du gestern einig los, du triffst, auch wenn du gegengehst, keine Bilder mehr. Du bist, 16 Kilometer hast du Etappen durch den Wald, wo es eine Hütte gibt. Du gehst zwar durch Dörfer durch, aber die sind alle geschlossen, weil kein Mensch mehr dort wohnt. Oder am Montag ist sowieso alles Frankreich, alles geschlossen. Also von der Verpflegung zum Mitnehmen bis zum Motivieren, jeden Tag alleine unterwegs zu sein, war es eher ein mentales Problem. Da hat meine Partnerin und meine Familie sehr stark geholfen, die mir einfach immer telefonisch zur Verfügung gestanden bin. Ich habe am Abend immer telefoniert, mit ein paar Leuten belästigt und so. Aber weil auch in den Herbergen, ich habe nicht gut Französisch können. Du hast dann so ein Privatquartier gehabt. Aber dann hat man halt sich ein bisschen mit Französisch und Google Maps, Google Translator weitergeholfen. Aber so richtige Kommunikation ist halt nicht mehr entstanden. Gell? Mhm. Und das war schon ein bisschen eine Herausforderung. Aber mit der Motivation heimzukommen, mich das aufzuarbeiten, das hat mir sehr gut geholfen, ja.
Das hat sie immer weitergetrieben, weitergebracht.
Immer weitergetrieben, genau. Und es hat ein paar Tage gegeben, wo ich mir gedacht habe, nein, warum tue ich dir das? Warum bist du Trottel da hier und machst du das Ganze? Aber im Großen und Ganzen habe ich immer gewusst, was ich möchte und ist mir sehr gut gegangen damit.
Sind Sie sich eigentlich auf diesem Weg zurück irgendwann einmal vorgekommen wie ein Geisterfahrer?
Ja, speziell am Anfang, wenn du 3000 Leute dagegen hast und die Schülerklassen entgegenkommen und du dich wirklich aufpassen musst, dass du nicht umgerannt wirst. Ja, am Anfang ist man ein Geisterfahrer. Wirklich, speziell in Spanien ist sehr viel los, auch um diese Zeit noch, ja, sehr Jahreszeiten, und du gehst gegen den Strom. Und das war wirklich, sehr viele Schüler sind gekommen zum Beispiel, die einfach getratscht haben und auf einmal steht ein Hindernis im Weg. Aber das war ja einfach ein Erlebnis, das zu machen und ja. Und du bist natürlich so, du triffst die Pilger, du triffst fast jeden Pilger. Die meisten grüßen dich oder nicken dich an oder einige sind sehr abgemeldet mit Handy oder mit, einige wenige reden dich auch an. Und das sind immer sehr schöne Gespräche geworden für die. Aber man ist wirklich ein bisschen ein kleiner Geisterfahrer, ja.
Das ist auch eine spannende Erfahrung.
Auch eine spannende Erfahrung, ja. Aber ich schwimme gern gegen den Strom, das mache ich gerne.
Kaleidoskop von Becerra und Jaus war auch ein Musikwunsch, den Sie genannt haben.
Ja, das hat mir und meiner Frau so gut gefallen. Vor allem ist dieser Textpassage, weil es bei mir bleibst, weil es brüllst und dann burst. Also das ist das, was einfach, ich glaube, was unsere Beziehungen ausgemacht haben, in der freien Entscheidung zueinander zu leben und einfach nicht gezwungen zu sein, in dieser Partnerschaft zu leben, sondern dich bewusst dafür zu entscheiden.
Ich will, dass du mir einen Baum aufstößt, wenn du dich nicht scherst. Und ich will, dass du so fühlst, dass du ohne mich kannst, aber nicht ohne mich wüsst, dass du ohne mich kannst, aber nicht ohne mich wüsst. Und ich will, wann ich's nicht spür, dass du mir offen ins Gesicht sagst, wann ich dich verliere. Und ich will, weil ich so bin, dass du das willst, was ich will von dir, grad weil ich so bin, damit du weißt, wie ich fühl, werd ich's dir erklären. Mit dir will ich nicht alt werden, mit dir will ich umsterben. Mit dir will ich nicht alt werden, mit dir will ich umsterben.
Schon kurz angesprochen, Sie haben diesen Weg zweimal unterbrochen. Einmal, weil Sie Opa geworden sind und einmal für Weihnachten.
Ja, das war mir dann relativ bald klar, dass ich habe jetzt einen Enkelkind, ich habe Familie, ich möchte da nicht zu Weihnachten in einem Schweizer oder österreichischen Hotel mit umsetzen, alleine Weihnachten feiern. Das habe ich mir gewusst. Ich habe gewusst, ich schaffe nicht den ganzen Weg, das war mir auch bewusst, in diesen 4 Monaten, weil eben durch die Jahreszeit auch bedingt. Und da habe ich mir gedacht, nein, ich mache da bewusst Winterurlaub. Ich bin, glaube ich, am 20. Dezember nach Österreich gekommen, in Rankweil, der erste große Ort in Österreich. Habe dort Schluss gemacht, habe noch einen Freund besucht, der mich am Anfang begleitet hat, einen guten Freund aus Tirol. Und bin dann zu meiner Tochter nach Wien gefahren und habe dort mit ihr Weihnachten gefeiert und dann zum Schluss in der Steiermark. Und habe bewusst eben erst am 2. Jänner wieder nach Neujahr meinen Weg weitergegangen. Habe dann Tirol und Vorarlberg ausgelassen. Eben auch wetterungsbedingt mit Schnee drum und dran. Und bin dann von Innichen in Südtirol den Weg entlang Osttirol, entlang der Drau bis Kärnten, Marburg und dann über Marburg dann Mur heim nach Kartberg gegangen. Ja. Und dort war es wirklich kalt. Das war gar die kälteste Jahreszeit, minus 17 Grad. Ja, waren so die so Durchschnittstemperaturen. Also da habe ich dann wirklich ein bisschen ein Motivationsproblem gehabt. Der Weg, was ich erleben wollte, für mich verarbeiten wollte, das war eigentlich mit Österreich abgeschlossen, mit der zweiten Etappe vor Weihnachten. Und eigentlich war es dann wirklich schwierig, mich zu motivieren, diesen letzten Kilometer auch noch zu gehen. Da hat mir meine Tochter sehr geholfen, die gesagt hat, Papa, ein Marathonläufer hört auch nicht bei 40 Kilometer auf, also mach schön fertig. Und ich habe das Glück gehabt, dass sehr viele Freunde, Bekannte, auch Verwandte und mitgegangen sind mit mir. Also die letzten 21 Tage, diese 3 Wochen, wo ich gegangen bin, da bin ich, glaube ich, nur 5 Tage alleine gewesen, sonst ist immer jemand dabei gewesen.
Und das heißt, es ist immer wieder wer eingestiegen?
Ich bin eingestiegen, es geht ja jetzt mit der Kohlenbahn super und mit dem Zug mitgefahren und auch in der Steiermark dann. Und ich bin dann immer mit Begleiter gegangen. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich weiß nicht, ob man das vorstellen kann, wenn man so 3 Monate alleinig unterwegs ist, immer nur vom Rucksack lebt und niemand zum Reden hat, dann ist man schon mal, ich bin ein sehr geselliger Mensch und rede auch gern. Da ist man schon froh, wenn man dann wieder zum Tratschen und zum Reden hat und sich einfach austauschen kann. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und die haben mich so quasi heimgetragen und das war sehr schön für mich.
Auch symbolisch, sehr auch schönes symbolisch Bild. Sehr
schön. Ja, vor allem symbolisch war es auch sehr schön. Damals, als ich rübergegangen bin nach Santiago, habe mit meiner Familie, ich habe 4 Wochen Urlaub gehabt, die letzte Strecke von Pamplona weg, und bin in 3 Wochen drüben gewesen in Santiago. Und dann ist meine Familie nachgekommen, also meine Frau und 2 meiner Kinder. Und wir sind dann auch gemeinsam nach Finisterre gegangen. Und das war damals ein sehr schönes Symbol für mich, alleine nach Santiago zu gehen, aber mit der Familie, mit der Gemeinschaft den Weg abzuschließen in Finisterre. Und das haben mir meine Kinder heuer wieder ermöglicht. Also ich habe dann einen großen Empfang bekommen durch meine Kinder. Ich habe damit nicht gerechnet, aber sie haben organisiert, wie ich dann am Grab meiner Frau war, haben sie mich abgeholt. Ich war alleinig am Grab und dann haben sie mich abgeholt und haben dann einen kleinen Empfang vorbereitet. Und es war wirklich schön, dass er dann mit meine Mutter ist gekommen, meine viele Freunde, Verwandte. Und es war wirklich schön für mich, dann quasi auch in der Gemeinschaft anzukommen. Das hat auch wieder einen sehr großen Symbolcharakter für mich gehabt, alleine zu gehen. Aber du bist nicht alleine, du bist in einer Gemeinschaft aufgehalten und kommst wieder zurück, aufgefangen und kommst wieder zurück.
Was ist es, was das Pilgern für Sie so besonders macht, dass es so einen großen Teil auch einnimmt in Ihrem Leben?
Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich bin nie besonders sportlich gewesen. Das erste Mal bin ich 2023 mit einem Freund und einer Gruppe gemeinsam nach Marzell gegangen. Das war das erste Mal, das war sehr steil, macht man das einfach. Aber ich kann es gar nicht sagen, warum mich das so fasziniert hat. Das hat mich einfach irgendwie mal gepackt, dieses Fieber. Es ist für mich, ist Pilgern einfach Entschleunigung. Es ist einfach runterzukommen. Du gehst in ein Tempo, das dem Menschen entspricht. Ich habe einen sehr stressigen Beruf gehabt, also man muss viele Dinge gleichzeitig machen. Beim Pilgern kann man, dann geht nichts mehr. Also wenn das steht, du gehst jetzt 2 Stunden lang dieses Stausees, dann gehst du 2 Stunden lang dieses Stausees. Ob du dich jetzt ärgerst oder nicht ärgerst, du brauchst deine 2 Stunden. Und das ist einfach das Schöne, einfach, dass man einfach das mit dir geschehen lassen muss. Dass man einfach, einfach so gehen kann, wie es dir einfach jetzt gut tut, was du kannst deine Gedanken fließen lassen, du kannst wirklich auch Pilgern ist beten mit den Füßen, du kannst auch wirklich in diesem Bereich sehr viel nachdenken, man kann die Gedanken ordnen, man hat Zeit, man ist einfach mit sich in der Natur, sehr schön, ich habe die Natur auch durch das Pilgern besser kennengelernt, als ich es vorher gemacht habe und ja, es ist einfach schwer zu erklären, aber es hat einfach eine Faszination. Und man hat natürlich Begegnungen, man hat schöne Orte, man erlebt ein Land zu Fuß am schönsten, kann man das Land wirklich sehr gut kennen, die Leute sehr gut kennen. Und das Gesamte ist einfach für mich ein besonderes Erlebnis. Ja.
Man lebt ja die gesamte Zeit über aus dem Rucksack,
ja.
Mehr oder weniger. Was vor allem in der kühlen Jahreszeit vermutlich noch einmal herausfordernder ist, weil man ja auch viel mehr braucht.
Das stimmt, ja. Da hat man auch sehr viel an. Also, du hast den Rucksack leichter, das ganze Gewand hat man ja an. Also der Rucksack, den ich gegangen habe, hat 10 Kilo gehabt. Ich habe alles mitgehabt für diese 4 Monate. Man reduziert sehr stark am Rucksack. Also man kommt jedes 3 Jahre drauf, was man alles nicht braucht. Und man lässt sehr viel zu Hause. Ja, man hat natürlich ein entsprechendes Gewand mit. Man kauft sich auch besseres Gewand. Am Anfang habe ich noch sehr schlecht vorbereitet gewesen mit schlechten Schuhen und schlechter Wäsche, die nicht trocken geworden ist. Mittlerweile gibt es eigene Wäsche, die schneller trocknet, vor allem im Herbst oder Winter ist das sehr wichtig. Man hat 2 Garnituren Wäsche mit, eine hat man an, eine wäscht man gerade, also das reicht. Ich habe 2 Jacken mitgehabt, eine Windjacke und eine Regenjacke, die ein bisschen sicherer war. Und darunter habe ich eine Fließjacke gehabt und in der Kälte habe ich die oder die andere angezogen und wenn es sehr kalt war, habe ich beide angezogen. Und das hat sehr gut funktioniert und damit habe ich relativ wenig Gepäck mitgehabt. Schlafsack hat die Alex ein bisschen besseren gekauft. Ich wollte nie draußen im Nachten, das wollte ich auch nicht und habe ich meiner Familie versprochen. Aber trotzdem habe ich gerechnet, dass ich heute mal in einer Kirche schlafen muss oder irgendwo in einem ungeheizten Raum und deswegen habe ich ein bisschen besseren Schlafsack mitgenommen. Und ich habe immer Herbergen gehabt, das habe ich auch, wenn es möglich war. Erstens einmal im Herbergen hat man Kontakt, man trifft Leute, man trifft Pilger, man kann sich austauschen, wenn man den ganzen Tag alleinig unterwegs ist. Es ist auch günstiger. Ganz billig ist die Reise auch nicht gewesen. Und ich habe immer das Glück gehabt, sehr saubere und schöne Herbergen zu finden.
Und vom Essen her? Haben Sie sich durch Spanien, Frankreich, die italienische Küche, die österreichische Küche gekostet?
Ja. Ich habe, das ist eine lustige Geschichte, erzähle ich auch in meinem Vortrag. Ich habe zuerst als Jugendlicher keinen Käse gegessen. Und auf einmal kommt man nach Frankreich, zuerst in die Schweiz, nach Appenzell, Kloster, und da bekommt man Frühstück, Brot, Butter und Käse. Und der Appenzeller Käse ist sehr, sehr würzig. Aber man hat sich dann daran gewöhnt, auch die Jause gekauft. Da kommt man nach französischer Schweiz, den Gruyère-Käse, den liebe ich mittlerweile. Dann kommt man nach Frankreich, dann trifft man schon einmal den Maiskäse. Und heuer habe ich sogar schon den Blauschimmelkäse probiert, aber die Liebe ist noch nicht gewachsen. Also
die braucht
mindestens einen Pilgerweg. Nein, aber es ist, also das Essen ist so, vor allem in Frankreich, oder man hat in den Herbergen Pilgermenüs sehr oft, oder auch wenn man in Privatpersonen schläft, wenn der Privatquartier schläft, bekommt man Abendessen und Frühstück dabei. Die kochen sehr regional, die Franzosen, also wirklich sehr gut. Gesunde Küche, sehr viel Gemüse, fast immer Suppe. Und wirklich gut zum Essen und es ist immer Wein dabei, das ist auch immer angenehm. Frankreich und Spanien ohne Rotwein ist fast nicht möglich, Abendessen. Und das, ja, ich habe es sehr genossen. Und man darf nicht sehr wählerisch sein, es ist einfach, ich habe eher einfach gegessen, aber wirklich durchweg sehr gut gegessen, ja. Und sehr fein. Sowohl die Spanier als auch vor allem die Franzosen legen sehr viel Wert auf gutes Essen.
Gibt es eigentlich irgendetwas, wo Sie sich auf diesem Weg gedacht haben, das fehlt mir jetzt, das vermisse ich?
Eigentlich nicht, nein. Also man ist so eingestellt, man erwartet sich nicht viel. Das ist auch das Schöne am Pilgern. Man kommt drauf, wie wenig man braucht, um glücklich zu sein. Also eigentlich braucht man nichts anderes wie einen Platz zum Schlafen, etwas zum Essen und zum Trinken. Und viel mehr braucht man nicht. Und wenn man sich so duschen kann, dann ist man schon am Luxus unterwegs. Und ja, das reicht eigentlich für diese Zeit. Und das ist, und da geht einem auch nichts ab. Natürlich muss man sagen, okay, es ist ein Berg, der muss mal drüber und das ist halt einmal schwieriger. Und jetzt ist vielleicht einmal eine trostlose Phase, aber man trifft immer den, wenn man treffen muss, man erlebt immer das, was man leben will oder kann oder muss. Und ja, man braucht wirklich sehr wenig im Leben, wenn man das so, das wird einem am Jakobsweg sehr bewusst.
Ja. Dann spielen wir Nothing's Gonna Change My Love for You.
Das verbinde ich zum Teil mit meiner neuen Partnerin, zum Teil mit meiner Gattin. Ich habe das Glück gehabt, eine neue Partnerin zu finden. Das war, also Anita kenne ich schon seit 30 Jahren. Wir sind beruflich beide bei Reifen beschäftigt. Beruflich hatte ich sie schon lange. Privat habe ich auch mit ihrem, also ich habe auch beruflich mit ihrem Mann zusammengearbeitet. Einige Jahre bei gemeinsamen Projekt betreut. Und ihr Mann ist 3 Monate vor 11 Jahren in einem tödlichen Radunfall gestorben. Und wir sind wieder zusammengekommen, also durch dieses gemeinsame Schicksal. Und wir haben eigentlich ja, nicht gesucht und doch gefunden. Oder besser gesagt, wir hatten beide eigentlich einen Plan, unser Leben alleine zu gestalten. Aber das Leben hatte einen besseren Plan als mit uns. Und ich verbinde das Lied sowohl mit ihr als auch mit meiner Gattin, weil dass ich diese Liebe zu meiner Gattin auch neben ihr noch weiterhin empfinden darf und so, das ist eine besondere Gnade, die wir beide erleben dürfen. Und deswegen funktioniert es auch so gut, weil wir einfach unsere ehemaligen Partner in unsere Beziehung mittragen dürfen. Und uns geht es manchmal besser, manchmal schlechter. Man hat immer so diese, keine Schluchen des Lebens, aber sehr oft kommen noch Schlaglöcher, kleine Schlaglöcher, wo man einfach wieder an den Partner denkt, wo man wieder ein bisschen traurig ist. Und das ist sehr schön, dass man das dann gemeinsam durchstehen kann. Und das Lied passt für meine Frau und auch für meinen neuen Partner.
If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Nights would seem so long. With you I see forever, oh, so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now.